Herzlich willkommen zu BayernDoc, dem Podcast des Bayerischen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes.
Auf meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Wolfgang Ritter. Wir freuen uns, heute einen Gast bei uns zu haben. Nikolaus Karl ist bei uns.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Nikolaus, wir haben heute das Thema HEPPI, also hausärztliche Primärversorgungszentren, Patientenversorgung interprofessionell. Vielleicht von mir nochmal kurz die Einleitung. Ich denke, dieses Thema HEPPI ist doch schon relativ viral gegangen, auch medial bei Politik und Krankenkassen. Dahinter steckt einfach das Konzept des Hausärzte- und Hausärzteverbandes, wie wir aus hausärztlicher Sicht wir uns zukünftige Versorgung vorstellen. Dieses Konzept ist kein Konzept, was nur in Zentren stattfinden soll, sondern das Charmante an diesem Konzept ist vor allen Dingen, dass jede Einzelpraxis auch ein HEPPI-Konzept übernehmen kann und HEPPI werden kann. Und wir freuen uns sehr, in Bayern ist ja seit dem 1.7. diesen Jahres ein Förderprojekt mit dem Gesundheitsministerium am Start. Wir haben 9 HEPPI-Praxen über ganz Bayern verteilt, die an diesem Förderprojekt teilnehmen. Und Nikolaus ist eben eine von diesen Praxen und deswegen haben wir uns gedacht, ist das doch jetzt ein super Anlass, mal zur Halbzeit die Praxis von Nikolaus und ihn persönlich einzuladen und uns mal Einblicke in dieses Thema, ja, was passiert denn mit meiner Praxis, wenn ich HEPPI werde? So, Nikolaus, erzähl doch mal, wo du bist und wie deine Praxisstruktur bis jetzt ausschaut.
Genau, ich bin seit Januar 2021 in Nürnberg-Fischbach niedergelassen, also einem Vorort von Nürnberg. Habe dort eine etwas kleinere Einzelpraxis initial übernommen, die dann auch durch Wegfall von Kollegen im Umkreis deutlich vergrößern können. Haben dann einen zweiten Sitz dazu bekommen. Aktuell sind wir 2 Fachärztinnen und eine Ärztin Weiterbildung. Und als wir von dem HEPPI-Konzept gehört haben, das gab es ja schon länger in der Diskussion, haben wir uns eigentlich relativ früh dazu entschieden zu sagen, hey, wir wollen uns in diese Richtung weiterentwickeln, weil ja auch in der Vergangenheit schon Projekte des Hausärzteverbandes wie die VERA zum Beispiel ja eigentlich totale Erfolgsmodelle waren und wir eigentlich früh gesagt haben, hey, da gibt's was Neues, da wollen wir mitmachen und haben uns dann frühzeitig eigentlich auch vor Beginn des Pilotprojekts in diese Richtung eigentlich schon auf den Weg gemacht. Wir haben vor 2 Jahren unsere VERA dann in ein Studium geschickt, zur Primary Care Managerin, da dies für uns ja ein großer, wichtiger Pfeiler ist auf dem Weg zum HEPPI werden. Waren vorher auch schon immer dabei, verschiedene digitale Tools zu testen, um die Patientenversorgung möglichst strukturiert in unserer Praxis abzuhandeln. Und so kam es, dass wir uns dann auch beworben haben, an dem tollen Pilotprojekt teilnehmen zu können.
Vielen Dank, Nikolaus. Und jetzt sind wir so ganz gespannt, wie denn jetzt dieser Weg weiterging. Wenn wir mal den Fokus auf so 3 Hauptthemen, was so im HEPPI-Projekt beinhaltet ist, so setzt. Also ich tue es immer so ein bisschen beschreiben mit den Übergruppen. Das eine ist das Thema Personal, also was passiert im Rahmen des Personal, Stichwort ärztliche Praxismitarbeiter, Mitarbeitern. Du hast die PCMs, die Primary Care Manager schon genannt, natürlich auch die Physicians, akademisierte Pflege, das sind mal so die Hauptfelder. Aber eben auch, was dann in dem Thema erweiterte Delegation dann wirklich in dem Praxisablauf nämlich passiert. Der zweite Fokus ist das Thema Digitalisierung. Ist ja in aller Munde und Digitalisierung hier im HEPPI-Konzept meint ja, dass man eben Praxisprozesse so strukturiert mit digitalen Tools, dass es für uns zum einen wirklich eine Erleichterung ist, dass es ein Mehrwert in der Patientenversorgung ist, dass es aber auch für den Patienten in der Kontaktaufnahme mit dem hausärztlichen Betreuteam eben ein Mehrwert ist. Aber uns ist es auch ganz wichtig, dass dieses Thema Digitalisierung eben barrierefrei ist. Also wenn ich auf das hausärztliche Klientel unserer Praxis schaue, dann haben wir natürlich viele ältere Patienten, die nicht ganz einfach diesen Zugang zur Digitalisierung haben. Also es ist wichtig, dass wir eben da die Digitalisierung so einsetzen, dass sie barrierefrei ist. Und der dritte Fokus ist also dieses Thema Kooperation, Vernetzung in der Region, also vorhandene Angebote für den Patienten in seiner Versorgung zu nutzen und wie man es schafft, dass man da eben nicht wieder in diese Falle läuft und sagt, alle müssen am Patienten arbeiten, aber wir haben ständig Versorgungsbrüche, sondern wie eben dieses Zentrum des Hausarztbetreuteams, das koordinieren kann, dass die Versorgung des Patienten auch über diese Sektorengrenzen gut funktioniert. Kommen wir mal zum ersten Punkt, Personal. Ja, erzähl mal von deiner PCM.
Ja, das ist eine total spannende Entwicklung. Also sie war sehr begeistert, dass wir ihr die Möglichkeit geboten haben, sie in dieses Studium zu schicken und die Studiengebühren auch dafür übernommen haben. Der genaue Einsatzbereich war ja vorher noch nicht so richtig definiert, sodass wir das auch zusammen erarbeiten mussten, in welchen Bereichen wir sie einsetzen können. Setzen sie aber zunehmend auch in der Sprechstunde ein. Das hat sich jetzt mehr und mehr im Rahmen des Pilotprojekts verstetigt, dass sie zum Beispiel in der Infektsprechstunde supervidiert eingesetzt wird, dass sie eigene Beratungsanlässe hat wie eine Impfberatung. Und im Rahmen dieses zunehmenden Einsatzes weg von der Anmeldung oder aus dem Labor und Ähnlichem gab es natürlich so ein paar Dinge, die wir auch einfach lernen mussten. Wir mussten klar definieren, wann ihre Einsatzzeiten halt als Sprechstundenassistenz im Endeffekt klar geregelt sind, damit sie nicht vom MFA-Team immer wieder abgezogen wurde. Wir mussten mit ihr auch einfach fix besprechen, in welchem Sprechzimmer sie zum Beispiel arbeitet, weil es am Anfang erst so war, dass sie immer sich ein Sprechzimmer geschnappt hat, wenn einer der Ärzte eins gerade verlassen hat. Das waren so ganz kleine, viele Details, die wir einfach in der praktischen Umsetzung jetzt mit ihr gelernt haben. Und natürlich auch so ein bisschen ausloten, wo sind die Grenzen der Delegation, aber auch immer wieder von ihr gespiegelt bekommen, wie wichtig es ihr ist, dass sie eben nicht völlig autark arbeitet, sondern immer den Sicherheitsmechanismus hat, dass sie sich jederzeit mit uns rücksprechen kann, dass sie die Fälle mit uns diskutiert, wir die Patienten dann nochmal anschauen, wenn es da irgendwie Zweifel gibt, sodass die enge Zusammenarbeit da ganz, ganz wichtig ist, aber mich als Praxisinhaber oder als Chef schon auch vor die Herausforderung stellt, dass ich natürlich teilweise eine Verdichtung der Arbeit habe und einfach schauen muss, wie ich einfach mir freie Blöcke einplane, um eben auch mit ihr diese Gespräche führen zu können und die Planung ihrer weiteren Tätigkeit planen kann. Im Team hat das eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert. Das musste aber klar kommuniziert werden, was Herausforderungen sind, dass es da auch kein Streit zwischen den MFAs gibt, weil man jetzt eine MFA aus dem Team ja ein bisschen herausgenommen hat. Aber das hat bei uns eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
Also das finde ich total spannend, weil wir das am Anfang echt gar nicht so auf dem Schirm hatten, was das natürlich bedeutet, wenn jetzt eine Vera zur PCM sich weiterentwickelt und die natürlich neue Aufgaben dann übernimmt und diese Aufgaben eigentlich im Team fehlen. Also das ist total spannend, jetzt auch die Rückmeldung eben von den Pilotpraxen und von euch zu bekommen, wie ihr dann diese Arbeitsprozesse so umstrukturiert, dass das wieder läuft. Und dieses ganze Wissen, was hier generiert wird, mündet ja in dem sogenannten Workbook. Also wir haben ja im Hintergrund dann ja, kann man sagen, wie ein Baukasten oder ein Kochbuch für die Praxen, die sich dafür interessieren, die dann wirklich auch das nicht wieder alles neu durchleben müssen, sondern die dann wirklich eine Anleitung bekommen, wie sie solche Prozesse umgestalten. Habt ihr schon ein Gespür oder eine Rückmeldung von den Patienten bekommen, von der Seite, wie dieses veränderte Arbeiten in der Praxis mit eben der Einbeziehung der PCM, der PAs, wie das bei den Patienten ankommt?
Ja, da haben wir schon Rückmeldungen bekommen, auch in dem Rahmen, dass wir die Patienten im Rahmen dieses Pilotprojekts bitten, an Umfragen teilzunehmen und allein, dass sie so bereitwillig an diesen ganzen Umfragen teilnehmen und dass sie uns immer wieder sagen, sie machen da gerne mit, weil sie das eben so eine positive Veränderung finden und auch der Kontakt und die Sprechstunde von unserer PCM wird wahnsinnig gerne in Anspruch genommen und die Patienten fühlen sich da sehr wertgeschätzt und gut aufgehoben. Sie hat natürlich auch ab und zu mal die eine oder andere Minute mehr Zeit für Gespräche mit den Patienten, das macht sich einfach positiv bemerkbar. Also die Resonanz ist bisher durchweg positiv.
Gefühlt, wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert?
Ich habe schon die Änderung, dass ich einfach jetzt mehrere Personen habe, die ich so ein bisschen supervidiere. Ich habe eine Ärztin Weiterbildung, ich habe meine PCM. Das heißt, ein kleiner Schritt zurück manchmal aus der direkten eigenen Sprechstunde ist das schon auch, weil man einfach diese Supervision einfach vermehrt wahrnimmt. Aber ich spüre eine deutliche Entlastung, was Akutfälle angeht, was nochmal eben schnell hier einen Patienten, schnell dort einen Patienten. Das heißt, die Schlagzahl für mich selber ist in der Sprechstunde eine geringere geworden. Das ist für mich sehr positiv, sodass ich einfach mehr Zeit und mehr Kopf habe für die Patienten, die wirklich meine ärztliche Aufmerksamkeit brauchen. Und das Arbeiten im engen Team gefällt mir einfach sehr gut. Ich bin schon ein kommunikativer Mensch und deswegen macht mir das auch große Freude, in dem Team so zusammenzuarbeiten.
Das war ja auch unser Ansatz, dass wir gesagt haben, in der älter werdenden Gesellschaft mit begrenzten Ressourcen, dass wir eben mit diesem Thema erweiterte Delegation natürlich zukünftig einfach mehr Patienten auf demselben qualitativ hohen Facharztniveau weiter behandeln kann und das eben ein Baustein ist, um die Versorgungsproblematik in der Zukunft zu lösen. Jetzt hast du anfangs gesagt, ja, wir haben die PCM, wir mussten es ja selber finanzieren. Wir reden von Transformation im ambulanten Bereich, wo es eben keinen staatlichen Transformationsfonds gibt. Das heißt, das müssen die Praxen selber schultern. Das ist natürlich ein großes Hemmnis, damit es gelingen kann. So, dass es natürlich eine Aufgabe des Verbandes ist, dieses Thema PCMs oder HAPI in den HZV-Verträgen auch honorartechnisch zu verankern. Aber ein Hinweis, wir haben mit der AOK Bayern ja jetzt ein Stipendiumprogramm ganz neu aufgesetzt, wo die AOK die Praxen unterstützt bei der Ausbildung, und zwar mit 5.000 Euro, also das ist fast die Hälfte der Ausbildungskosten, und in unterversorgten Gebieten sogar mit 7.500 Euro. Ich denke, da sind wir sehr dankbar, dass das auch nochmal ein Baustein ist, dass die Praxen leichter eben diese Transformation gehen und das Personal eben weiterentwickeln.
Ja, das halte ich auch für ein ganz, ganz wichtiges Signal, weil es einfach diesen Schritt, diesen Weg zu machen, wirklich deutlich erleichtert.
Zweiter Fokus, Digitalisierung. Ich meine, du bist ja jemand, der ist ja in der Digitalszene schon bekannt, weil du natürlich da auch ein Faible hast, aber das hilft uns natürlich auch wahnsinnig, weil du tief in diesen Themen drinsteckst. Es ist natürlich klar, dass wir im Rahmen der zukünftigen modernen Versorgung dieses Thema Online-Terminvergabe, Videosprechstunde in den Praxen ja eh schon zum Großteil implementiert haben, aber dieses Thema in HAPI geht ja noch weiter. Also der Patient soll ja aufgrund seines medizinischen Bedarfs gleich im HAPI-Konzept in die richtigen Versorgungsebene geleitet werden. Sprich, also wenn ein Patient eine Impfung braucht, dann kann er in die Impfsprechstunde gehen. Wenn er eine Wundversorgung hat, dann geht er zur Wundtherapeutin. Wenn er im DMP eingeschrieben ist, dann geht er eben zur DMP-Schulung und so weiter, sodass nicht mehr jeder Behandlungsfall eben primär über den Arzt läuft. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Einsatz von digitalen Tools? Wie hilfreich ist es, Praxisprozesse umzustellen? Und hast du was, wo du sagst, das ist wirklich Mehrwert an Usability und nicht, wie wir es ja von ganzen TI und Thematen kennen, dass es oftmals eher die Praxen am Anfang belastet?
Also bei den Dingen, die wir einsetzen, versuchen wir eigentlich immer zwei Dinge im Fokus zu haben. Das eine, du hast es vorhin angesprochen, wir haben älteres Patientengut auch, dass jeder daran teilnehmen kann. Man sagt ja auch ganz gerne, dass eine Angst vor Digitalisierung eigentlich eine Angst an Teilhabe oder an Verlust von Teilhabe ist. Dem müssen wir uns schon stellen. Und da ist für mich immer wichtig, dass die Sachen, die wir nutzen, einfach zu benutzen sind und oder vielleicht vom Patienten gar nicht als so digitale Tools wahrgenommen werden. Und der zweite Punkt ist der, dass wir auch auf Seiten der MFAs aufpassen müssen, dass die Informationskanäle, die in die Praxis führen, überschaubar viele bleiben. Das heißt, dass wir alles möglichst in einem Kanal bündeln wollen. Deswegen war für uns auch die Entscheidung, sowohl die Online-Terminbuchung als auch Chatnachrichten und Videosprechstunde in einer App zu bündeln, indem wir eben auf diese App des Bayerischen Hausärzteverbandes, meine hausärztliche Praxis, umgestiegen sind. Und da wir dort eben Terminbuchung, Videosprechstunde und Chatfunktion in einem haben, ist auch die Motivation für die Patienten, sich damit auseinanderzusetzen, sehr, sehr groß. Und mir gefällt in dieser App auch die besonders einfache Benutzerführung. Das heißt, es ist eine einfach zu nutzende App, sodass wir über 2.300 Patienten inzwischen haben, die diese App sich runtergeladen haben. Das ist für uns ein großer Mehrwert, weil sowas wie Rezeptbestellungen über Chatnachrichten leichter abgehandelt werden können. Die Online-Terminbuchung ist sehr einfach in der Führung und wird gut genutzt. Wir sind im Rahmen des HAPI-Projekts dann auch einen Schritt weitergegangen und haben versucht, mit Patienten, die selber denken, dass sie nicht so schwer krank sind, dass sie jetzt unbedingt ärztlich gesehen werden müssten, eine Chat-Anfrage stellen können, wo wir eben einen Fragebogen zuschicken, der strukturiert ausgefüllt wird und anhand dessen dann ärztlich entschieden wird, ist das ein Patient, wo eine Telefonberatung ausreichend ist, eine Videosprechstunde erfolgen muss oder eben eine Vorstellung bei unserer PCM oder bei einem Arzt. Sodass wir das einfach ein bisschen besser steuern kann, wo ist die ärztliche Ressource richtig eingesetzt, wo können wir das über MFA oder PCM beantworten oder behandeln. Das gibt uns jetzt gerade in der beginnenden Infektsaison, haben wir es deutlich gemerkt, wie uns das einfach eine bessere Planbarkeit unserer Ressourcen schon gibt und damit sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden.
Und es sind auch Themen wie bei Patientenkontakt mit dem Hausarztbetreuteam, dass man Formulare digitalisiert, also dass man schon da vorweg im digitalen Raum eben Arbeit aus der Praxis, was früher eben mit Blöcken und handschriftlich gemacht wurde, schon mal zu dem PFS-System einbinden kann. Wir haben natürlich dieses Thema KI auch in Gedanken, wie man KI sinnvoll im hausärztlichen Bereich einsetzen kann. Also da das Thema zum Beispiel Co-Pilot, also neben der Tätigkeit Arzt-Patient im Sprechzimmer, dass man da die KI mitlaufen lassen kann, zum Beispiel da einfach unterstützen, auch in Diagnostik und Anamnese aufnehmen und so weiter. Also das sind viele Punkte, die sich noch entwickeln werden, aber ich denke, wir sind da schon mal auf einem guten Weg. Du hast meine hausärztliche Praxis-App genannt, die ja mittlerweile über einen Rahmenvertrag auf ganz Deutschland ja ausgerollt worden ist, mittlerweile nehmen 12 Landesverbände daran teil. Warum uns das so wichtig? Weil wir einfach sehen im digitalen Raum, auch wenn wir jetzt von zukünftigen digitalen Versorgung, zum Beispiel Patienten mit Herzinsuffizienz oder Diabetes oder mit Asthma-Tagebüchern anschauen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in dieselbe Falle der Fraktionierung der Systeme reintreten, nämlich dass dann Patienten mit einer Herzinsuffizienz über Anbieter A praktisch mit dem Callcenter verbunden ist, der mit seinem Diabetes über Anbieter B und der mit seinem Asthma über Anbieter C. Deswegen ist uns die App so wichtig, weil die eigentlich der Absprungpunkt für zukünftige Versorgungssysteme sein soll, dass das alles gebündelt ist praktisch im hausärztlichen Betreuteam, dass wir eben auch da nicht wieder zu Verlusten im Rahmen der Versorgung der Patienten kommen. Und ein Hinweis noch, wir haben ja mit den Betriebskrankenkassen jetzt ein Telekonsil schon am Start mit dem Diabetologen und den Dermatologen, was jetzt ein neuer Versorgungsweg ist. Patient bleibt im hausärztlichen Setting und kann eben bei solchen Behandlungsfällen, die diese zwei Fachgruppen betreffen, über einen standardisierten Algorithmus letztendlich im digitalen Raum eine Anfrage gestellt werden. Wir kriegen eine Diagnose und einen Therapievorschlag und können den Patienten weiter versorgen. Und ich glaube, das ist auch für die Zukunft was ganz Wichtiges. Wir wissen alle die Terminknappheit und die Probleme in der Versorgungsebene. Und so können wir eben auch Versorgung im digitalen Raum wirklich gestalten. Fokus 3, dieses Thema Kooperation und Vernetzung. Wenn ich jetzt mit Politikern spreche oder mit Krankenkassenvertretern oder auch mit Patienten, dann ist immer dieses Thema, ja, ist doch super, wenn irgendwie alles zusammen in einem Haus sitzt und ich mit meinen Anliegen praktisch an ein Zentrum trete und dann sind alle Fachrichtungen und dann bin ich doch optimal versorgt. Wir wissen, dass in der Realität das leider nicht so funktioniert, weil unser System einfach da mehrere Webfehler hat, das Honorar einfach Leistungen anreizt und Bedürfnisse des Patienten manchmal im Vordergrund stehen und nicht wirklich der medizinische Bedarf, so dass es einfach nicht zu einer strukturierten Versorgung eben ausgerichtet am medizinischen Bedarf kommt. Und insofern haben wir uns auch dieses Thema Kooperation, Vernetzung in den Regionen mit auf die Fahnen geschrieben, weil wir sehen, es gibt ganz viele Angebote in der Versorgung, sei es jetzt ambulante Pflege, Nachbarschaftshilfe, psychosozialer Dienst von den Kommunen, es gibt Physiotherapeuten vor Ort, Apotheker, Fachärzte und wir haben eigentlich da noch keinen wirklich strukturierten Weg gefunden, wie man mit diesen Versorgungsangeboten wirklich umgeht, im Sinne des Patienten, dass der da niederschwellig diesen Zugang bekommt. Und wir sehen, dass das, wenn wir jetzt von der Telematikinfrastruktur reden, auch nicht sehr viel einfacher wird. Wir warten immer noch auf das Thema TI-Messenger. Wir kennen alle die Hürden, die wir jetzt schon bei der EPA mit der Thema Identifizierung der Patienten und sich einmal anmelden, alle schon erlebt haben. So dass wir selber versuchen, eben dieses Thema im Happy-Konzept zu implementieren. Habt ihr schon Erfahrungen in eurer Region? Habt ihr schon mit verschiedenen Playern gesprochen? Gibt es da Austauschmöglichkeiten?
Ja, zum einen ganz pragmatische Dinge, wie dass man mit den Apotheken spricht, dass die sich auch über die App mit uns in Verbindung setzen, um Patientenfragen zu klären und auch ähnlich mit Physiotherapeuten. Versuchen uns jetzt gerade durch das Pilotprojekt, wo wir das verstärkt in den Fokus genommen haben, wie man sich vernetzen kann, auch mit Sportvereinen zu sprechen, wie halt Gesundheitssportangebote besser auch unter den Patienten bekannt gemacht werden können. Auch ganz unkonventionelle Dinge, dass wir über unseren Instagram-Kanal eben Leistungen der Sportvereine bekannt machen und ähnliches. Das ist so eine Art der Vernetzung. Im Austausch mit den anderen Happy-Praxen ist schon auch aufgefallen, dass aber ein großer Bedarf einfach in sowas wie Sozialberatung und Ähnlichem da wäre, dass man sich da durchaus in Zusammenarbeit mit den Kommunen vorstellen kann, dass in regelmäßigen Abständen ein, ich sag mal, entsandter Mitarbeiter der Kommunen mal in die Praxis kommt, man weiß, wann er da ist und wie Termine dort schon vergeben kann an Patienten, wo man das Gefühl hat, die bräuchten da eigentlich eine Beratung, dass das schon auch unter unserem Dach stattfinden könnte. Ich denke, da sind die Ideen vielfältig und die Offenheit bei uns Praxen ist halt da, weil wir an vielen Punkten auch einfach sehen, dass das einen Mehrwert für den Patienten hätte, wenn wir da zusammenarbeiten. Aber ja, wie du es angesprochen hast, die Regulatorik und wieder auf der anderen Seite die Bereitwilligkeit da ist, das ist dann halt manchmal so schwierig zu eruieren.
Ich fand ja ganz spannend auf unserem Midterm Happy Workshop, den wir ja vor 2 Wochen Wochen jetzt in Augsburg hatten, war ja die Rückmeldung von den Praxen, wenn die regional auf die verschiedenen Player wie Selbsthilfegruppen, wie Sportvereine, wie du gesagt hast, zugehen, dass da oftmals eine sehr positive Rückmeldung kam, also die sehr dankbar waren, dass auch Hausärzte und Hausärzte sich dafür interessieren, was sie tun. Ich glaube, das ist wirklich ein Baustein, wo man hier Vernetzung geben kann. Was wir noch auch als problematisch sehen, und das ist mal wieder vom Gesetzgeber ja vorgegeben worden im Rahmen des Antikorruptionsgesetzes, dass wir ja eigentlich vollkommen unabhängig beraten müssen. Also wir dürfen ja keine Kooperation mit Physiotherapeuten oder Apotheken eingehen. Und das widerspricht so ein bisschen diesem vernetzten Gedanken vor Ort. Also da sollen wir ja gerade eigentlich ein Netzwerk aufbauen mit den Playern vor Ort, um eben im Sinne des Patienten ja barrierefrei so Versorgung gestalten zu können. Ich glaube, da muss der Gesetzgeber nochmal ran, dass man unter diesem Kontext eben Teampraxis, Vernetzung da einfach Möglichkeit schafft, wie wir kooperieren können. Du hast Kommunen angesprochen. Ja, die haben natürlich viel Angebote vor Ort und auch das werden wir jetzt mal austesten, wie das funktioniert, ob die Ressourcen haben, Mitarbeiter zum Beispiel in die Praxen zu schicken, dass man da einfach entweder Sprechstunden einrichtet oder dass man mal Veranstaltungen mit denen macht und einfach mehr Patienten und Patienten letztendlich erreicht. Unser Förderprojekt geht noch bis zum 31.12. diesen Jahres. Dann ist die Förderung des Ministeriums weg, aber das Projekt selber läuft ja insgesamt auf 3 Jahren, wird ja im Hintergrund von der Universität Augsburg mit evaluiert, weil, wie gesagt, das für uns ja ganz wichtig ist, was kommt da raus und wie können wir diese Prozesse noch so definieren, dass möglichst viele Praxen sich auf den Weg machen. Und auch da die Rückmeldung vom Workshop, ich fand es wirklich faszinierend, mit welchem Elan die neuen Praxen unterwegs sind. Dieser Austausch ist in dem, wie ich es empfunden habe, wirklich total spannend und man lernt voneinander. Vielleicht magst du da noch mal kurz was erzählen, wie ihr untereinander euch ausgetauscht habt.
Das ist wirklich ein total spannender und gewinnbringender Austausch, weil man bei allen Kolleginnen und Kollegen auch merkt, das ist jetzt kein Konkurrenzgehabe, sondern wir sind eigentlich alle daran interessiert, strukturierter und effizienter arbeiten zu können, um eben diese Mengen an Patienten behandeln zu können. Und jeder kann eigentlich von jeder anderen Praxis irgendwas mitnehmen oder auch was weitergeben, was man selber gelernt hat oder anders macht. Man lernt, seine Prozesse selber nochmal zu hinterfragen. Und das ist wirklich ein, ja, wirklich super spannender Austausch, an dem wir alle aber auch sehr viel Freude haben.
Und es war ja interessant, wie wir gestartet sind, dass nicht jede Praxis ja gleich gestartet ist. Gell? Die einen haben mehr so diesen Fokus auf Mitarbeiter und zum Beispiel einrichten eine Infektsprechstunde gelegt. Die anderen waren schon bei Digitalisierung ganz weit vorne. Aber wir hatten ja bei dem letzten Workshop so diese Themen, dass man mal so Patientenpfade definiert. Und ich fand es ganz spannend, dass man am Ende dann doch wieder letztendlich alle zusammen auf einem Patientenpfad, so wie wir uns optimale Versorgung vorstellen, eben aber mit diesen neuen Elementen, die dann eben implementiert sind. Und ich denke, so kriegen wir wirklich was Gutes zusammen, wie wir die Versorgung in Zukunft gestalten können. Und sowohl unsere Patienten und Patienten dieses Thema wohnortnahe hausärztliche Versorgung einfach für sie erhalten bleibt. Ich denke, das ist ein hohes Gut, was man auch als Politiker nicht unterschätzen darf, dass die hausärztliche Versorgung vor Ort einfach gegeben ist. Und dieses Konzept ist, glaube ich, der Baustein für die Zukunft. Und ja, Nikolaus, vielen Dank an dich. Also wirklich, ihr habt da so einen Einsatz, den ihr da bringt, um einfach hausärztliche Versorgung zu gestalten. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass es gut geht. Und wir bleiben ja immer wieder in Kontakt, wie das Programm weitergeht. Und ja, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich danke auch nochmal vielmals. Und auch im Namen unserer Patientinnen und Patienten kriegen wir immer wieder gespiegelt, wie gut sie das finden, dass es dieses Projekt gibt, damit sie das Gefühl haben, die Hausarztpraxis am Ort bleibt einfach erhalten. Also auch vielen, vielen Dank dafür an den Verband für die ganze Arbeit und Mühe, die dahinter steckt.
Das war BayernDoc, der Podcast des Bayerischen Hausärztinnen und Hausärzteverbandes. Mehr im Internet unter www.hausärzte-bayern.de.